Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 28. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Ich seit ungefähr 10 Jahren. Michi, du mittlerweile seit 2,5, 3 Jahren. Wir müssen das einmal umschreiben. Bei uns steht nämlich nur immer knapp 2 Jahre. Stimmt schon wieder gar nicht mehr. Und jede Woche verkosten wir einen Wein und der eine oder die eine weiß nie, was jeweils der andere mitgebracht hat. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
Yes, wir haben letzte Woche einen Welsh-Riesling gehabt. Mhm. Und da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen, dass einer ist. Bin ich auch nicht. Und das war der 3330 vom Thomas Stracker aus Rechnitz im Südburgenland. Und ja, da lernt man, dass Welsh-Riesling die wichtigste Rebsorte in Rechnitz ist und erst danach der Blaufränkisch kommt. Also hätte ich gar nicht am Schirm gehabt und das Ding ist halt super geil gewesen und sehr, sehr, sehr spannend.
Mal ein ganz, ganz anderer Welsh-Riesling, ganz anders, als man kennt. Wunderbar. Und ich sehe hier am Tisch, du hast mir was mitgebracht.
Ich habe da was mitgebracht und wir werden dieses ganz anders als das, was man kennt, glaube ich, heute ein bisschen fortführen.
Ja, das schaut schon mal sehr interessant aus, lieber Michi.
Mhm. Erzähl mir mal, was du siehst hier.
Sehr gerne. Also wir haben hier etwas, das ungefähr so ausschaut wie ein Rosé.
Mhm. Ja.
Wir haben eine ganz intensive Farbe, irgendwas zwischen Orange und so einem Hellrot. Nicht dieses klassische Lachsrosa,
das man ganz gerne mal von einem Rosé. Du hast schon so ein bisschen eine Orangenote drinnen, finde ich auch. Ja.
Also gerade wenn ich es so gegen das Licht halte, wir haben so eine wunderbare Lichtquelle, schaut das super orange aus.
Ja, voll. Und du hast schon so ein bisschen so ein... solche Rosatöne, aber nicht so, nicht dieses Lachsrosa, was man jetzt vom klassischen Provence-Rosé oder so jetzt erwarten würde. Ganz und
gar nicht. Das gar nicht. Nein, es ist ein richtig intensives Rostrot, aber es ist halt hell, es ist durchsichtig.
Es ist durchsichtig, richtig, ja.
Mhm. Wir haben wieder unsere großen Gläser, damit ich schön schwenken kann. Danke.
Yes, nicht nur deshalb, aber auch deshalb.
Ja, dann schauen wir uns gleich die Viskosität noch an. Also Schlieren fließen rasch, sind aber relativ dicht eigentlich, gerade für ein Rosé. Mhm. Ist ganz spannend. Ja, da ist schon ein bisschen was im Glas, aber es ist trotzdem, schwingt sich leicht.
Genau, ich würde dazu stimmen, es ist insgesamt irgendwo. Ja, eher mittlere Richtung angesiedelt. Für ein Rosé jetzt nicht das, was man erwarten würde. Da ist schon ein bisschen was da.
Ja.
Aber ist jetzt nicht wahnsinnig hochzäh.
Hochzäh.
Wenn man das so sagen will.
Gut, schauen wir mal.
Riech einmal eine da.
Also ich habe Michi gerade deswegen lacht, einen Blick zu geworfen.
Damit hast du nicht gerechnet, gell?
Genau, das war so ein bisschen ein Was-zur-Hölle-Blick.
Ja, perfekt.
Also.
Wundervoll.
Das allererste, was mir da tatsächlich entgegenkommt, ist eine Nussigkeit, die ich ganz gern von so Sherrys, Brandys und so weiter kenne.
Voll geil.
Dafür, dass es ausschaut wie ein Rosé. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, was genau es sein soll.
Aber voll, es hat so ein bisschen eine Nussigkeit.
Total.
Ich hab so eine leichte, sogar in die Zirbenrichtung Note für mich drin.
Ja.
Würdest du mir das unterschreiben?
Absolut.
Du hast Würze.
Witzig. Also es ist wirklich so ein bisschen wie wenn man nicht ganz so arg, wie wenn man in einen Tawny Port reinrichten würde, aber so in die Richtung geht es 100%.
Ja, wie ein bisschen, Tawny Port, aber halt light quasi. Ne?
Ja,
also irgendwie
nein,
so.
Exakt.
Ich finde, wenn du in so einen Tawny reinrichst, das ist halt nochmal um einiges, da kommt nochmal um einiges mehr daher.
Genau, da hast andere Noten noch dabei.
Voll.
Aber das ist interessant.
Du hast ja ein bisschen eine Harzigkeit auch da, finde ich.
Ja, man hört schon raus, also Fruchtnoten stehen da jetzt nicht unbedingt im Vordergrund, so ein bisschen was ist schon
da. Sind aber da, ja, finde ich auch. Ja.
Ach, spannend, so ein bisschen Vanille, Karamell, all diese Noten, die ich ganz gerne mal mit so, oder voll. Auch so einem Ruby Port fast verbinden würde. Es ist spannend.
Es ist total spannend, du hast echt so eine schöne Würze eben da.
Mhm, ja, genau,
so würzig auf jeden Fall. So ein bisschen eben dieses Vanille-Karamell-Thema, voll.
Ja, also so ein bisschen gefühlt halt Holzausbau.
Genau, schon. Ja. Wir haben dann auch noch drauf gekommen, also geht schon in die Richtung, hast du recht. Mhm. Und darunter liegen halt so Fruchtnoten drinnen, finde ich.
Ja, aber halt unterschwellig.
Unterschwellig, ja. Voll,
das ist schon mal sehr interessant.
Voll schön im Hintergrund. Mhm. Und halt, also die Fruchtnoten sind halt für mich recht klar in diese Waldbeer-Richtung, ja.
Mhm. Ja, voll. Wenig intensiv, also die Nase an sich ist
so
intensiv, die Beeren sind nicht intensiv.
Die Beeren sind nicht intensiv und für mich ist es eher so in Richtung, ja, ein bisschen Waldbeer, aber eher auch ein bisschen rote Beere so ein bisschen drinnen. Ich kann es nicht hundertprozentig festmachen, weil es einfach nicht so wahnsinnig intensiv dasteht.
Genau.
Dann nimm mal einen Schluck.
Was auch immer das ist, sehr interessant. Ich habe da jetzt relativ wenig am Gaumen, dass ich irgendwie mit einem Rosé verbinden würde. Mhm.
Ja, stimmt.
Wir haben am Gaumen ein bisschen weniger diese ganz argen Nussnoten. Mhm. Strukturell relativ leicht tatsächlich. Also es ist nicht extrem schwer oder sowas in der Richtung. Also wir sind, es ist ganz lustig, diese Diskrepanz zwischen dem, was ich rieche und das, was mich jetzt so an diese Tawny Port-Geschichten erinnert, komplett weg von dem, was ich am Gaumen tatsächlich habe, an Struktur und so weiter. Also wir sind nicht sonderlich schwer, ganz, ganz trocken.
Das Knochen trocken.
Wir haben schon eine Säure da, gibt da so ein bisschen Struktur. Wir haben fast so ein bisschen, warte, lass mich einen Schluck nehmen. Fast so ein bisschen Gerbstoffe.
Habe ich auch, ja. Nicht arg, aber hinten nach kommt so ein bisschen ein Gerbstoff durch, ja. Und ich finde halt im Vergleich zu dem, was du in der Nase hast, ist da die Frucht viel mehr da.
Absolut.
Viel intensiver. Und am Anfang, das ist mir so irgendwie so aufgefallen, am Anfang kommt das wirklich so mal so fruchtig, fruchtig süß fast daher. Das ist aber relativ schnell wieder passé.
Ja.
Dann kommt diese Gerbstoffnoten. Und was mir bleibt, mir im Mund, mir bleibt eine gewisse Würze und mir bleiben diese sauren Fruchtnoten eher. Mhm. Also mehr so saure, rote Frucht irgendwie, die da haften bleibt.
Er bleibt dann nicht unglaublich lang.
Mhm. Also ein bisschen ein Schmelz. Er kommt, sagt Hallo, bleibt schön da, aber ist dann auch wieder weg. Was ich schon auch habe, ist gleich am Anfang so ein bisschen diesen Alkohol. Also du merkst schon, das ist nicht, wie wir zum Beispiel in einer der ersten Folgen gehabt haben, den Rosé vom Christoph Hoch, der glaube ich 9,% gehabt hat, also ganz, ganz leicht war. Das ist schon,
das ist
alkoholtechnisch ist schon was da, das spürst du schon auch.
Ja, es ist eine spannende Struktur. Wie schon gesagt, also es gibt einfach einen riesen Unterschied zwischen dem, was du in der Nase wahrnimmst und das, was du tatsächlich am Gaumen hast am Schluss. Mhm. Spannend.
Und wenn du jetzt noch ein bisschen Abstand nochmal so ein bisschen einschmeckst, was bleibt da jetzt noch?
Du hast so ein bisschen dieses Nussige noch da, finde ich.
Schon, gell? Also diese Würze und dieses Nussige bleibt mir schon ein bisschen so am Gaumen.
Ja, und diese Würze, die du ein bisschen am Gaumen hast, das ist auch wirklich wieder dieses waldige fast. Ne?
Voll.
Dieses fast Richtung, wie du vorher gemeint hast, Zirbenholz passt mir sehr gut ein.
Ja, also ich finde es super spannend.
Sehr interessant.
Ich kann dir gleich einmal sagen, ich habe das als Speisenbegleiter verwendet.
So kann ich mir das auch sehr gut vorstellen.
Und als Speisenbegleiter ist das so geil.
Mhm.
Ja? Roh jetzt und solo ist es super interessant finde und ist spannend, als Speisenbegleiter ist richtig geil.
Voll, du hast nämlich genau die richtige Struktur am Gaumen,
ja,
die da so ein bisschen dagegen hält, gegen gewisse Sachen. Du hast so ein bisschen Gerbstoff
Fett zum Beispiel. Ja,
also ganz genau. Säure schneidet sich durch, du hast trotzdem ein bisschen Alkohol, also das heißt, es ist schon was da, aber nicht so intensiv. Spannend. Ja, als Speisenbegleiter kann ich mir das sehr gut vorstellen. Zu was hast du denn gehabt, Michi?
Zum Gansl.
Boah, geil.
Das war so geil, also das ist wirklich eins oder vielleicht sogar das beste Pairing, was ich selbst je gemacht habe.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Nicht ganz selbst, auf das kommen wir dann gleich noch, wer mir da ein bisschen empfohlen hat.
Mhm.
Aber das ist so geil.
Sehr interessant.
Und ich finde es insgesamt schon auch so leibend, das Ding. Einfach von diesen ganzen Noten. Es macht schon Spaß und wenn du halt da was Fettiges zum Essen dazu hast, geil. Du hast gesagt Alkohol, was glaubst du, was das Alkohol hat?
Hm. Ich gebe mir jetzt einfach einmal 13.
Ja, hat sogar 13,5.
Wirklich?
Also für Rosé.
Sehr. Und
grundsätzlich
sehr
sind wir ja da in der Rosé-Richtung. Wir kommen dann noch drauf.
Theoretisch zumindest, ja.
Theoretisch zumindest, ja. Ja, ich glaube, irgendwie Rebsorte oder sowas. Weiß ich nicht, ob es da in die Richtung irgendwas sagen willst.
Das ist ganz, ganz schwierig, weil das ganz, ganz stark beeinflusst ist von Sekundär- und Tertiäraromen.
Mhm.
Also Basis-Rebsorte da jetzt rauszuholen, ist super, super schwierig. Von der Farbgebung her, ne, wenn man sowas hat, geht man ganz gerne mal Richtung Grauburgunder. Aber kann ich dir nicht sagen, ob das stimmt oder nicht.
Nein, ist vollkommen. Also, es ist gut. Unendlich weit davon entfernt. Das ist quasi das, was du sagen kannst, um am weitesten davon wegzukommen.
Sehr gut.
Also, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber vielleicht gar nicht so falsch. Bevor ich jetzt auflöse, was wir da im Glas haben, heute werden auch unsere ZuhörerInnen ein wenig auf die Folter gespannt. Bevor ich das alles auflöse, muss ich ordentlich ausholen und muss einmal den Winzer vorstellen, der hinter diesem Ding steht. Und zwar ist das der Matthias Rauscher. Schon mal gehört davon?
Ah, doch! Wirklich?
Mhm.
Okay, Michi, not bad.
Woher kennst du ihn?
Instagram.
Instagram, okay. Super. Wunderbar. Das heißt, du weißt im Endeffekt nicht wirklich viel drüber.
Nein, überhaupt.
Super.
Ich kenne nur sein Instagram tatsächlich.
Perfekt. Na, wunderbar. Also, der liebe Matthias kommt ursprünglich aus Vorarlberg und hat da eigentlich überhaupt keinen Kontakt zum Weinbau gehabt. Ja, weil Vorarlberg, ein bisschen was gibt es in der Schweiz drüben, hat er gesagt, aber eigentlich nichts. Also er hat keinen Kontakt gehabt und sein Papa hat Freund in Göttlesbrunn. Und das ist ja Niederösterreich, ne, an der Grenze zum Burgenland, da Kanuntum. Und die Freund haben auch nicht direkt was mit dem Wein zu tun, aber in Göttlesbrunn ist Wein einfach ein Thema.
Ja. Ja.
Und da waren sie öfters und da ist im November immer, Mitte November, der Leopoldigang. Ja. Und da ist halt ein riesen Weinfest einfach. Und da war der Matthias das erste Mal mit 11, 12 Jahren. Und mit seinen Geschwistern gemeinsam haben sie da immer das beste Aufstrichbrot gesucht und so und haben halt alles Mögliche gekostet, besten Traubensaft und hin und wieder hat ihm der Papa halt einmal beim Wein riechen lassen. Das hat er halt immer schon voll spannend gefunden. Und eine Anekdote hat er mir noch erzählt, auch von diesem Leopoldigang. Und zwar, da waren immer unterschiedliche Winzer da natürlich und die haben da halt auch erzählt und sind halt da gestanden, haben ihre Weine präsentiert quasi und waren da halt sehr zugänglich. Und unter anderem war da einmal der Gerhard Markovic. Den hat er damals dort getroffen, ist ein ganz bekannter Name in der österreichischen Weinszene. Ne? Und der war so nett und hat sich dann damals um den jungen Matthias ein bisschen gekümmert und hat ihn mitgenommen in den Keller. Und hat ihm halt gesagt, was da alles so steht und hat ihm erzählt und dieser Satz hat sich so eingeprägt. Schau, da in die Fasseln, da ist der Wein drin und jedes Fassel ist so viel wert wie ein Ferrari. Und der Matthias hat sich gedacht, geil, mich interessiert das Thema, also mit 11, 12, nein, mich interessiert das, das riecht irgendwie spannend. Und der hat da Ferraris im Keller quasi ohne Ende. Ja, also wir wissen alle, das war sehr, sehr, sehr übertrieben. Ja. Also selbst Markovic mit seinem Paradewein, dem M1, da geht sich das auch nicht aus, dass das ein Ferrari ist in dem Fassl, ja, wenn er es wahrscheinlich gern hätte.
Aber gute Story.
Aber die Story ist super und natürlich diese Aussage hat sich so einbrennt, weil es war irgendwie so eine coole Geschichte, dass der Matthias sich gedacht hat, spannend. Und irgendwie war das so ein bisschen wirklich der Ausschlag dafür, dieses ganze Leopoldigang-Thema, diese Berührungspunkte und auch diese Geschichte, halt, dass man da irgendwie, wenn man das macht, quasi auch was Cooles draus machen kann, nicht nur Hobby, hat er sich gedacht, ja, er möchte sich irgendwie da mehr damit beschäftigen. Und im Jahr 2006 hat er dann gesagt, okay, passt, im Sommer neben der Schule, damals ist er noch in die Schule gegangen, möchte er ein Praktikum machen. Und zwar nicht weit entfernt von Göttlesbrunn, nämlich quasi in der Nachbarortschaft in Stixneisil, beim Johannes Trappel, den wir ja heute kennen als einen sehr bekannten Naturweinwinzer.
Yes.
Der hat damals gerade das elterliche Weingut quasi übernommen. Ja, ist auch schon 15 Jahre jetzt her. Ne?
Wild.
Voll wild, ja. Und der Matthias Rauscher war sein erster Praktikant tatsächlich. Oh. Also der hat halt einfach das erste Mal da ein bisschen mitgearbeitet. Und damals war das noch nicht Natural Wine, sondern das war halt wirklich ein Buschenschank quasi gerade umgebaut und alles umgeändert in halt wirklich Weinbaufokus und so. Und da hat er halt ein bisschen einmal Weingartenarbeit gesehen, ein bisschen das Füllen gesehen. Und ja, dann ist es weitergegangen wieder in der Schule, ne? Weil man hast halt nur Zeit, ein, zwei Monate. Ne? In der Schule hat er sich dann aber gedacht, nachdem er die Matur gemacht hat, ich möchte irgendwas mit Wein weitermachen. Und hat sich dann angeschaut, ja, auf der BOKU gibt es das Bachelorstudium Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft. Und er hat sich gedacht, ja, klingt nicht schlecht. Aber irgendwie war das so, ja, weiß nicht, ist das wirklich oder ist das nur irgend so ein Hirngespinst von mir quasi, dass mir das interessiert? Und hat sich dann gedacht, nein, bevor ich das jetzt mache, möchte ich nochmal ein Praktikum irgendwo machen, um das nochmal ein bisschen zu sichern, quasi diese Idee, ob das wirklich für mich das Richtige ist. Und er ist gegangen zu Judith Beck, die wir auch schon im Podcast gehabt haben, Folge Nummer 4, glaube ich, war das. Und das war 2008, ja, nur damit wir wieder Zeitgefühl kriegen.
Ja.
Auch da, dieses ganze Thema Bambule-Linie und so, das ganze Supernatural-Zeug, noch nicht groß. Auch Weißwein, noch nicht großer Thema. Also das war gerade der Anfang, wo wirklich so Weißwein-Sachen bei der Judith Beck angefangen haben zu werden quasi. Und für ihn war das super spannend. Und er hat gesagt, auch ganz wichtig war der Matthias Beck, der Vater von der Judith. Mit dem hat er einfach ganz viel diskutiert und geredet und ist dann irgendwie in diesen Gesprächen auch viel draufgekommen, dass das, was er da machen möchte, der richtige Weg für ihn ist. Dass diese Faszination, die er da hat, nicht nur irgendein Spaß ist, sondern dass das schon echt ist. Und ja, das hat ihm halt einfach ein bisschen bestärkt. Er hat dann auch das Studium auf der BOKU begonnen und hat sich einfach gesagt, so, das Thema Praktika hat mir jetzt in meinem Leben in die zwei großen Praktika, die ich gemacht habe, so viel weitergeholfen und so viel gezeigt, wohin mein Weg gehen kann. Das mache ich einfach weiter, das behalte ich mir einfach bei. Was ich einfach eine mega coole Einstellung finde und glaube ich auch nur richtig ist. Und das nächste, was er dann gemacht hat, war, er hat gesagt, okay, passt, Schweiz möchte ich mal sehen.
Spannend.
Voll spannend.
Aber gut, Vorarlberg und Schweiz, genau, ist ein bisschen
halt,
näher
liegen. Genau, ist halt näher, ja, genau. Und ist dann zum Weingut Sachsen, Kanton Zürich gegangen. Mhm. Das ist ein sehr klassisches Weingut.
Okay, also, da war, das kenne ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen.
Genau, ich habe das auch vorher nicht kennt. Die sind ausgezeichnet worden mit dem Kellermeister des Jahres in der Schweiz in dem Jahr, wo er dort war. Das heißt, das war traditionell, klassisch. Und er hat gesagt, die haben im Endeffekt alles gemacht, was halt so erlaubt war. Mhm. Ja, also von Tannin hinzugefügt, sowieso alles, was im Keller irgendwie erlaubt war. Und das Ärgste, was er mir erzählt hat, was auch für ihn irgendwie so schockierend war, war, in der Schweiz darfst du bei der Süßweinproduktion die Trauben trocknen, also nicht trocknen lassen, sondern darfst du es einfach aktiv trocknen. Das heißt, du schiebst, wirklich, kein Spaß, du schiebst diese Trauben in einen Holztrocknungsofen.
Wirklich?
Ja, das ist halt bei uns so, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Nein, also das Nächste, was wir dazu haben, ist halt so Strohwein, ne? Dass das halt auf Stroh trocknen lässt.
Genau, aber das ist aber halt eine ganz andere trocknen. Variation. Ja, ja. Du tust nicht einfach Sachen in einen Ofen und sagst, passt schon, fertig.
Der gerät von der Oma und geht schon.
Ja, ja, also komplett irre. Ja. Gut. Mhm. Und das war halt für ihn auch so, dass ich dachte, ob das die Richtung ist, in die ich gehen will, ich glaube nicht. Ja. Und deswegen ist er bei der nächsten Station, beim nächsten Praktikum, siehst schon Generation Praktikum so ein bisschen, aber er hat sich die Stationen schon geil ausgesucht. Du wirst es lieben. Er ist als nächstes gegangen zur Elisabetta Foradori.
Oh my goodness. Also, okay, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Frau Foradori ist so eine meiner Göttinnen. Südtiroler Winzerin, macht wahnsinnig tolle Weine und das ist schon richtig, richtig lang. Absolut geil.
Genau, ich habe gewusst, es wird dich sehr begeistern. Allein wenn du jetzt nochmal anschaust, wo die Vita jetzt gerade so ist, und wir kommen ja noch weiter. Bei der Elisabetta Foradori hat er das erste Mal mit einem Fahren gearbeitet und ja, wir haben auch darüber geredet, wie zart das ist zum Auswaschen.
Yes.
Das haben wir ja schon gehabt in Folge 21 und 22, Weingut Gassen und Weingut Heinrich. Und insgesamt hat er aber gesagt, ja, es war super cool dort, weil eben mit am Vorne gar keine Ahnung gehabt hat, weil die einfach trotzdem nochmal andere Zugänge haben. Und die Elisabetta hat einen Sohn, den Emilio. Und mit dem hat er extrem viel gemeinsam auch gemacht am Weingut. Und mit dem hat er es ja super verstanden, ist ein guter Freund von ihm. Und der hat ihm auch zu seiner nächsten Station verholfen. Mhm. Und zwar geht's weiter in Argentinien. Der liebe Matthias ist nach Patagonien gegangen, hat dort im Norden Patagoniens Pinot Noir gemacht.
Was?
Ja, untypisch, gell? Er war bei der Bottega Chakra. Das ist übrigens der Enkel vom Sassicaia-Gründer Marchese Mario Incisa della Rocchetta, wenn ich das richtig ausgesprochen habe.
Das hat es ja richtig gelungen.
Genau, ich habe es auf jeden Fall mit Herzblut ausgesprochen. Da ist man im Italienischen meistens relativ richtig dabei. Und jedenfalls gibt es dort ganz alte Pinot Noir-Reben. Und zwar aus 1932.
Wow.
Mega spannend, ganz was anderes wieder. Und ja, das hat ihm halt auch extrem taugt, hat auch einiges noch kennengelernt, auf das kommen wir dann ein bisschen später nochmal zurück. Und ja, jetzt hat er natürlich aber zurück müssen quasi und das Bachelorstudium einmal fertig machen. Hat er dann auch da, hat dann Weinakademie begonnen und hat dann ein Winzerinnenpaar kennengelernt, das eine sehr große, vielleicht die größte Rolle, wahrscheinlich die größte Rolle im weiteren Verlauf spielen wird. Und zwar den Martin und die Adriana von Lichtenberger Gonzales.
Ah ja.
Und er hat halt mit einer geredet und die haben sich jetzt von Anfang an super verstanden. Der hat halt gesagt, ja, kann ich bei euch einmal mitarbeiten, ein bisschen ein Praktikum bei euch machen, das würde mich voll zahlen. Und sie haben halt gesagt, ja, schon geil, aber die Adriana hat damals bei der Birgit Braunstein gearbeitet und der Martin bei Gernot und Heike Heinrich.
Genau.
Und das Projekt Lichtenberger Gonzales war halt ein Traum damals, mehr nicht. Und sie haben halt gesagt, ja, du, wie? Wir haben beide Dayjobs. Wenn du jetzt bei uns arbeiten würdest, dann waren wir nie da. Das geht nicht. Aber das Schöne war, der Martin hat gesagt, lieber Matthias, ich check da was. Du bist ein leibender Kerl. Und hat ihm einen Job im Weingut Heinrich besorgt.
Ja.
Und da hat er dann das erste Mal einen kompletten Jahreszyklus mitmachen können. Was für ihn halt, wie er gesagt hat, ganz wichtig war, weil diese ganzen Praktika waren halt einfach immer in der Zeit zwischen zwei Semester im Endeffekt. Ne? Also immer irgendwo im Sommer mal ein paar Monate und so. Da geht es ja sich halt nicht aus, dass du wirklich einmal alles siehst und wirklich einmal langfristig einen Zyklus abschließt und so. Und er war insgesamt dann anderthalb Jahre beim Weingut Heinrich. Mhm. Ab Juni 2016, um das auch nochmal einzuordnen, wo wir da jetzt zeitlich sind. Also jetzt kommen wir schon relativ in die Richtung, wo wir dann auch weintechnisch landen werden. Und da hat er das erste Mal eben wirklich gesehen, Ernte, Rebschnitt, er hat die ganzen Veranstaltungen, Verkostungen machen können. Also einfach einmal das ganze Programm. Und gleichzeitig war das halt super spannend für ihn, weil auf einmal ein riesen Weingut, ja. Heinrich, das wissen wir eh mit den 100 Hektar und so, es ist ein riesen Ding. Und er hat gesagt, gleichzeitig war er halt extrem gut eingebunden in das Ganze. Also sie haben immer Proben genommen von den einzelnen Fasseln, sind dann rausgegangen, haben das alle gemeinsam verkostet, also alle Mitarbeiterinnen gemeinsam und haben dann diskutiert, okay, qualitativ ist das das Level, für das angedacht war, oder stufen wir es runter? Und das hat immer solche Diskussionen waren, sagt er, super spannend für ihn. Gleichzeitig auch zum Beispiel das Thema Graue Freiheit. Das war gerade die Zeit, wo ein bisschen ein Anteil Weißburgunder dazugekommen ist. Ne? Und da war er auch voll involviert und hat da komplett mitdiskutiert und war in diese Entscheidung halt einfach eingebunden. Mhm. Ne? Und er hat gesagt, das war einfach super cool, da drauf zu kommen, okay, wie ist der Anteil dann perfekt, wie viel Weißburgunder können wir dazugeben, macht das überhaupt Sinn und so. Ganz, ganz interessant. Ja, und nach diesen 1,5 Jahren war er halt jetzt dann quasi nach seinem Bachelorstudium, Bachelor fertig, 1,5 Jahre in einem Weingut gearbeitet, so, was ist der nächste Schritt? Normalerweise, wenn wir jetzt sagen, ja passt, wir haben da jetzt irgendeinen Jungwinzer oder Jungwinzerin, ist wahrscheinlich der Schritt irgendwie Weingut daheim übernehmen. Ne?
Genau.
Das geht in dem Fall logischerweise nicht, weil bei Matthias daheim gibt es halt keinen Wein. So, jetzt hat er sich gedacht, irgendwie jetzt einfach selber irgendwas aufbauen, das geht nicht. Er braucht irgendwie noch mehr Background. Er möchte nicht einfach irgendwo weiterarbeiten, er möchte irgendwie sich da noch ein bisschen in die Tiefe, noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Und ist nach Eisenstadt gegangen und hat den Master von internationalem Weinmanagement begonnen.
Ah.
Gibt es in Eisenstadt. Mhm. Ja, und da war es so, dass zu der Zeit, wie er da damit begonnen hat, also wir sind jetzt 2017 irgendwo herum, haben Agrot Lichtenberger Gonzales mehr gemacht und haben gesagt, ja, jetzt ging es eigentlich, dass er nebenbei mithilft, weil die Adriana nicht mehr bei der Birgit Braunstein gearbeitet hat, sondern sich vorher um das Weingut daheim gekümmert hat. Und der Martin war noch beim Heinrich. Das heißt, es war irgendwie halt so ein bisschen ein Platz frei, quasi, wo es wen braucht haben. Und das war natürlich perfekt. Und er hat gesagt, ja, im Gegensatz zu Heinrich, wo das halt ein Riesending war, sind sie auf einmal halt dann zu dritt, zu viert am Family-Mittagstisch gesessen, quasi mit der Mutter von Martin. Und da gehörst du auf einmal zur Familie dazu. Das war nochmal ein ganz anderer Ansatz. Ne? Und ja, da hat er halt wirklich dann schon viel selbst auch Verantwortung übernehmen können, viel selbst auch machen, weil da war er im Endeffekt halt wirklich mit der Adriana hauptsächlich zuständig, weil der Martin war halt nur da, wenn er halt nicht gearbeitet hat quasi. Ne? Also der hat halt auch nur gewisse Zeiten gehabt und der hat da sehr, sehr viel übernommen, sehr, sehr viel auch wieder gelernt natürlich. Und ja, da war es dann auch so weit, dass er einfach mitentscheiden hat können, was wird gemacht, was probieren wir aus, was machen wir Neues. Und eine seiner Ideen war, dass er einen roten Petnat machen wollte.
Einen roten Petnat?
Mhm. Und den gibt es auch. Den gibt es bei Lichtenberger und Salis, auf das kommen wir gleich. Mhm. Und zwar möchte ich noch ganz kurz diese schöne Geschichte erzählen, wie er auf das gekommen ist. Mhm. Und zwar, er war kurz davor in Kalifornien bei, laut eigener Aussage, dem verrücktesten Winzer überhaupt. Und zwar bei der Couture Winery. Und er beschreibt es so. Das war einfach so ein 70 Jahre alter Dude. Der macht da halt seine Weine, überall liegt alles herum. Der Hund rennt mittendrin durch und hat die Stoppeln von den Weinfasseln im Mund. Und das ist alles komplett chaotisch. Und er hat sich gedacht, what the hell? Aber die Weine sind halt geil. Und der Typ ist halt einfach der ärgste Natural-Typ. Wenn man das dann auch einmal angeschaut auf der Homepage, er macht seit 1979 Natural Wines,
wow,
sagt er selbst. Mhm. Und jetzt macht er gerade Co-Fermentation aus Äpfel, Trauben und Kaktussaft oder so.
Also
völlig crazy, ja. Und der Typ hat aber damals zu ihm gesagt, so, next big thing ist roter Petnat. Mhm. Es braucht einen gescheiten roten Petnat, weil das gibt es einfach noch nicht wirklich. So, er ist zurückgekommen, hat sich gedacht, passt, das ist jetzt, das ist der heilige Gral, das muss ich finden, das muss ich schaffen. Und das haben sie dann gemacht. Sie haben den Petnat, der heißt Bubbles von Lichtenberger Gonzales, ist ein Petnat aus Blaufränkisch. Mhm. Und ja, so ist halt diese Zusammenarbeit einfach leibend gewesen für ihn. Er hat seine Ideen einbringen können.
Cool, ja.
Und sie haben ihm halt einfach massiv viel Verantwortung auch immer wieder gegeben, weil halt Mini-Weingut, ne? Ist halt cool. Und dann ist es so weit gewesen, dass sie auch gesagt haben, ja, wenn du selber ein bisschen was für dich ausprobieren willst, no worries, nimm da einfach ein bisschen was, du kriegst einfach ein paar Trauben und mach halt, was du willst.
Cool.
Und das waren Blaufränkisch-Trauben und er hat sich überlegt, ja, was gibt es noch nicht, was war geil. Mhm. Und hat sich gedacht, okay, passt, ich mache Blanc de Noir aus Blaufränkisch. Ah. Und hat gesagt, na, passt, mein Ziel, weil wir sind schon selbstbewusst, mein Ziel ist der spannendste Blanc de Noir in Österreich.
Man soll ja klar anfangen.
Genau, man soll nicht klar anfangen, meinst du natürlich. Und hat gesagt, ja, passt. Und sie haben halt mega vorsichtig geerntet, ja, dass ja nichts irgendwie angequetscht ist, mhm. weil du willst ja das Ganze dann weiß rauskriegen. Ne? Du willst nicht roten Saft haben, weil dann funktioniert das halt nicht. Und ganz, ganz aufpasst und alles natürlich von Hand in die Presse umgelegt und ja nichts irgendwie eingeschnitten. So, ganz, ganz schonende Ganztraubenpressung und es kommt raus und es ist dunkel.
Eieiei.
Also genau das, was er absolut nicht wollte. Hat er sich gedacht, ja, shit, aber kann man ja nichts machen. Geht anscheinend nicht, dann machen wir immer ein Rosé, this one.
Hi there.
Ja, das ist unser Getränk, aber es kommt noch was dazu. Und zwar ein paar weiße Trauben. Mhm. Das wollte er für ein Blanc de Noir machen. Okay. Nämlich so 20, 25 Kilo einzelne grüne Veltliner Trauben sind da noch dabei. Und zwar, der Schmäh ist der, dass das beim Lichtenberger und Sales beim Rosé, beim Blaufränkisch Rosé auch so machen, dass sie den Blaufränkisch abpressen und dann noch ein paar einzelne Blaufränkisch Trauben dazugeben. Ja? Mhm. Und da hat er sich gedacht, ja passt, das macht er auch. Das Ganze ist dann in ein gebrauchtes Barrique gekommen. Das heißt, wir haben von dem ganzen 300 Flaschen ungefähr gehabt insgesamt. Ja. Ja, also sehr, sehr kleine Menge natürlich. Und ja, bis zur Füllung war das Ding auf der Vollhefe. Mhm. Dann minimal geschwefelt und gefüllt. Mhm. Und dann haben sie es ins Labor geschickt, um halt alle Werte zu überprüfen. Geschmeckt hat es ja schon, ganz spannend, okay, schauen wir mal. Und dann ist zurückgekommen, ja, das Ding hat halt 13,5%. Und das ist der Blaufränkisch mit dem höchsten Alkohol in dem Jahr gewesen.
Ups.
Ja, also wir sind 2018, um das auch nochmal ganz kurz hervorzuheben. Das Ding ist aus 2018. Mhm. Und ja, sie haben das als erstes geerntet. Wie zur Hölle kann das eigentlich den höchsten Alkohol? Mhm. Gibt es ja gar nicht. Aber ja, ist halt so. Und dann habe ich gedacht, ja, gut, so ist es jetzt. Und ist halt einmal zur Wine Rebellion gegangen, zum lieben Felix, und hat ihm das kosten lassen. Hat gesagt, das ist es. Ich nenne es Trial Number One, weil es ist mein erster Versuch.
Yes.
Und der Felix hat gesagt, ja, ist geil, nehmen wir was davon. Und dann ist er noch zum Edelschimmel gegangen, zu einem kleinen Kreisler Reifen, den wir schon öfters mal ein bisschen was gehört haben, genau. Zum lieben Klaus. Und der Klaus hat auch gesagt, oh, ist cool. Und ja, das ist Jahrgang 2018. Und der Matthias sagt selber, der Klaus vom Edelschimmel hat mir das auch damals erzählt, wie ich den Wein das erste Mal gekauft habe. Und zwar, jetzt hat er halt über 2 Jahre Flaschenreife. Mhm. Und das hilft dem extrem. Mhm. Am Anfang war das einfach noch viel wilder. Und da ist das echt noch, da ist diese Würzigkeit noch viel mehr rausgekommen und das war noch ein bisschen ungesättelt und es wird aber immer schöner.
Also es ist auch super, super spannend, wenn du sagst, das ist 2018, ich habe mir gedacht, das ist mit Sicherheit öder, weil das diese ganzen, wie schon gesagt, diese ganzen Sherry-Noten, diese ganze Nussigkeit drinnen gell? Hat.
Es ist super, super spannend.
Nein, sehr interessant. Und du hast gesagt, gebrauchte Barriques.
Gebrauchte Barrique,
gebrauchtes Barrique.
Das war dieser Versuch, Trial Number One.
Ja.
Und es gibt nur mehr ein paar Flaschen davon, das muss ich auch gleich dazu sagen. Mhm. Es braucht auch das große Glasl, das haben wir jetzt eh schon gemerkt, dass das muss ein bisschen atmen. Ich habe das vorher schon eine halbe Stunde ein bisschen stehen lassen, dem ein bisschen Luft zugeführt. Auch das tut ihm gut und Speisenbegleiter einfach mega geil. Mhm. Bei der Wine Rebellion gibt es ein paar Flaschen. Beim Edelschimmel gibt es ebenfalls noch ein paar Flaschen. Nicht mehr viele, weil wie gesagt, das waren halt 300 insgesamt. Und die Flasche kostet so um die 22 Euro. Und ja, jetzt hätte ich gerne mal noch eine Bewertung, bevor wir da weitermachen, weil die Geschichte geht natürlich noch mal einiges weiter.
Sehr gut. Also das ist sicher mitunter einer der spannendsten Rosés, der mir jemals begegnet ist. Einfach weil er halt so super, super, super untypisch ist für alles, was ich mit einem Rosé verbinden würde.
Ja, komplett.
Wenn du mir blind hinstellst in einem schwarzen Glas, ich kann mir nicht drauf, nur riechen, lass es nicht was trinken davon. Nein. Ich würde niemals drauf kommen, dass das ein Rosé wäre.
Nein, du würdest nie Rosé sagen. Ja, es ist so,
mit
es
Sicherheit
ist,
nicht.
Es ist generell so witzig.
Also ich war da irgendwo bei der 9,1 oder sowas in Richtung angesiedelt. Super, super, super spannend.
Voll, ich habe das auf 9,2 bei mir da.
Sehr gut.
Weil ich finde, also wirklich als Speisenbegleiter zu dem Gansl, das war so eine Gaude, wenn man so was Fettiges dazu hat.
Das kann
ich mir
wirklich gut vorstellen.
Mhm. Wow, also es war einfach ein Traum. Und das hat mir eben der Klaus vom Edelschimmel, da habe ich das erste Mal gekauft, hat mir den empfohlen. Das Lustige war, er wollte mir den anderen mitgeben, nämlich den Trial Number 2.
Aha.
Das kommen wir gleich noch.
Sehr gut.
Der passt viel besser zum Gansl. Ich habe mittlerweile natürlich beide gekostet und das ist wirklich, also Ich habe den damals vorverkostet, weil man dachte, okay, passt das wirklich?
Ja.
Und habe dann gedacht, erstens, was zur Hölle bist du bitte? Und zweitens, das kann nur geil werden. Und so ist es. Also echt Speisenbegleiter Traum.
Mhm.
Und ja, die Geschichte von Matthias Rauscher weiter zu erzählen, geht natürlich weiter bei Trial Number 2. Aber bevor wir zu Trial Number 2 kommen, möchte ich dir noch das Etikett zeigen.
Bitte, dann weiß ich nämlich, ob es, ja,
genau, ob ich ihn kenne tatsächlich. Hast du schon mal gesehen, sicherlich.
Ja, ganz genau.
Und erzähl mir mal vom Etikett her, was du da drauf siehst. Dann erzähl dir dann, was es ist und du erzählst mir jetzt, was du da siehst.
Sehr gut. Das Etikett ist großteils sehr, sehr clean. Es ist so ein Grau und wir haben oben so eine Halbkugel. Und es schaut aus, als ob da lauter so kleine Menschlein drinnen waren.
Sehr witzig, ja.
That's what I see.
Mhm. Sehr spannend.
Erzähl mir mal, was es denn tatsächlich ist.
Das werden wir gleich machen. Und zwar, der Matthias hat sich grundsätzlich einmal überlegt, was tun Leute auf ein Weinetikett so offen. Ja? Und voll oft kommt dann halt irgendwie so, ja, was mich irgendwie berührt hat, inspiriert hat. Sehr oft hast du irgendwelche Kunstwerke, also Sachen oben. Oft hast du dann irgendwas, was halt in der Geschichte des Winzers oder der Winzerin irgendeinen Ausschlag gegeben hat drauf. Und hat er sich gedacht, okay, ja gut, das muss irgendwie in die Richtung gehen, das hätte ich gern. Und gleichzeitig muss ich irgendwie ein bisschen rausstechen. Das waren so die zwei Parameter, wo er gesagt hat, ja, das möchte er machen. Dann hat er sich mit einem Freund zusammengesetzt. Und sie haben halt ein bisschen was getrunken und philosophiert. Und der liebe Matthias ist recht stolz auf seine Brusthaare. Und dann hat er gesagt, ja passt, ist mir erst ein Brusthaar drauf. Und er hat das halt schon so im Kopf gehabt. Ein T-Shirt ausgeschnitten mit Brusthaaren. Und wenn du das nochmal anschaust.
Sag mir das nochmal, ja.
Das ist es. Es ist wirklich quasi nur dieser Ausschnitt von einem klassischen T-Shirt. Und die Brusthaaren, wenn du da drüber greifst, dann sind die Brusthaare ein bisschen so hervorgehoben.
Oh my goodness.
Es ist so eine witzige Geschichte.
Ich war nie drauf gekommen, dass das das sei.
Ja, nicht. Ich habe immer geglaubt, Halbmond.
Halbmond.
Ich habe auch schon, ich habe das jetzt natürlich in letzter Zeit ein bisschen hergezeigt.
Ich finde, es sieht aus wie so eine kleine Crowd.
Das habe ich auch schon gehört, also kleine Menschen habe ich schon gehört. Ich habe auch schon gehört, kleine Penisse. Das habe ich auch wunderschön gefunden.
Fair also enough, ja.
Ist auch fair enough, finde ich.
Das könnte eine Trauben sein oder sowas in der Richtung.
Weißt ja, so also kleine? Für mich, ich habe das immer irgendwie als Mond gesehen. So.
Mond.
Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie so ein Mond da oben. Ja, jedenfalls, es ist ein T-Shirt, wenn man da unten schaut, dann hast du noch so ein bisschen ja, so kleine Details dazu. Und wie diese Grafik dann entstanden ist, ne? Matthias ist halt der den Wein macht, der ist ja nicht der Grafiker. Und er hat halt aber sehr klar diese Idee im Kopf gehabt, wie das ausschauen soll. Und von seiner Freundin, einer Studienkollegin, ist Grafikerin. Und beim ersten Kennenlernen hat sich dann Matthias gedacht, was kann man Besseres fragen, als wie, ob es einem ein T-Shirt mit Brusthaar entwerfen kann.
Sicher.
Und ist einfach einmal mit dem in das Gespräch gestartet, was ich auch sehr, sehr sympathisch finde. Die hat sich am Anfang, wie du dir vorstellen kannst, natürlich gedacht, was will der Mann?
Verständlich.
Aber nachdem sie ein bisschen weiter diskutiert haben, hat sie dann diese Geschichte aufs Etikett gebracht und ja, so ist es entstanden.
Und super cool.
Es ist super cool, es ist super lustig. Wir werden es natürlich auf Instagram und auch auf dem Blog herzeigen und in den Shownotes verlinken und Co., damit man sieht, wie das...
Genau.
Das Etikett tatsächlich ausschaut. Und ja, jetzt möchte ich weitermachen mit dem nächsten Experiment, und zwar Trial Number 2.
Jetzt bin ich sehr gespannt, was da als nächstes kommt, was nach dem kommen kann.
Ja, nachdem das mit Blanc de Noir nicht so gegangen ist, wie er sich das gedacht hat, hat er überlegt und hat sich gedacht, naja, ich mache das nicht nochmal, weil anscheinend, ich habe eh schon vorher so aufgepasst, anscheinend funktioniert es nicht, dass du das wirklich weiß rauskriegst. Mhm. Vergiss es. So, passt. Dann hat sich gedacht, ja passt. Ich habe aber wieder Blaufränkisch, ja. Aber ich möchte eine andere Variation daraus machen.
Okay.
Und dass das Ganze nicht super klassisch sein kann, war auch logisch. Ne? Also das hört man eh schon aus der Vita raus. Und wie er in Argentinien war, hat er auch einiges an Experimenten gesehen. Die machen da bei der Bottega Chacra ganz viel spannende Geschichten. Unter anderem machen die aus dem Maischekuchen eine Art Burger. Und zwar, das musst du dir so vorstellen, du hast oben und unten eine Schicht mit gerebelten und angequetschten Beeren.
Okay.
Dann hast du dazwischen eine Schicht einmal gerebelt, dann hast du eine Schicht gar nicht angequetscht, dann hast du wieder eine Schicht gerebelt, sodass quasi alle Nuancen von Beeren quasi irgendwie
okay.
abgedeckt hast. Und er hat sich gedacht, so in die Richtung möchte er das auch machen. Er hat halt viel weniger Traubenmaterial gehabt natürlich, weil wieder wie im Vorjahr, also wir sind dann beim Trial Number 2 bei 2019, wieder eine Kiste quasi, mit der er arbeiten hat können. Und hat gesagt, okay, passt, das eine Lesekistel komplett voll. Und das hat er einfach einmal so stehen lassen, wie es ist. Und hat es mit Most von einem bereits gärenden Blaufränkisch übergossen.
Ah.
Mhm. Und hat das Kistel dann einfach in der Halle stehen lassen. Also da war es recht kalt. Mhm. Da ist es einfach einmal gestanden. Dann hat es echt gedauert. Hat zuerst einmal interzellulär gärt. Mhm. Ja. Und also in den Beeren, damit wir das auch nochmal erklären, in den Beeren wirklich zu gären begonnen. Und dann hat er das 10 Tage einmal so gären lassen. Mhm. Dann hat er es mit die Füße eingemeischt. Und nach weiteren 10 Tagen Gärung hat er es dann presst, direkt ins Fassel, wieder gebrauchtes Barrique, wieder dann minimal geschwefelt am Schluss. Und rausgekommen ist ein Blaufränkisch, der super juicy ist, sehr, sehr easy zum Trinken, der einfach super Spaß macht. Mhm. Ja, also ist ganz lustig, ganz spaßig zum Trinken, kannst jedem hinstellen, egal ob die Person Rotwein mag oder nicht, hat nicht viel Tannin, sondern ist einfach Spaß, ja, voll schön. Wirklich lustig. Auch von dem nimmer wahnsinnig viel über. Er hat gesagt, er hat jetzt beim Edelschimmel und bei Wine Rebellion jeweils nochmal 12 Flaschen. Also wenn es den haben wollt,
schnell sein.
Sehr, sehr schnell sein. Aber es geht heute nicht nur darum, um diese 2 Weine, sondern es geht ein bisschen um die Geschichte von Matthias und geht natürlich auch jetzt noch weiter. Und es gibt denen mehr zu entdecken. Also keine Sorge, ihr kommt auf jeden Fall noch zu einem Weinfeuer, wenn ihr das wollt. Ja, Trial Number 2, 2019 haben wir gesagt. Recht bald danach ist der Matthias dann auch mit dem Studium fertig geworden, mit seinem Master in Eisenstadt. Und auch die Zeit bei Lichtenberg González war dann für ihn einfach zu Ende. Auch aus dem Grund, weil der Martin wieder ins Weingut zurückgekommen ist. Also der hat jetzt da dann quasi wirklich voll Lichtenberg González gemacht, Adriana sowieso. Und da war jetzt irgendwie eher fast einer zu viel, ja, weil dann war irgendwie sein Manpower nicht mehr so relevant. Und gleichzeitig hat er auch gesagt, ja, ich möchte Erna jetzt nicht irgendwie da als Last bleiben, weil das macht irgendwie keinen Sinn, wenn sie da zu dritt dastehen, das funktioniert zu zweit perfekt. Ne? Und der Martin von Lichtenberg González hat ihm aber dann eine neue Stelle verschafft. Und zwar ist der Matthias Rauscher heute, und zwar ist der Matthias heute Leiter oder Obmann des Vereins Leiterberg.
Oh.
Das heißt, von den ganzen Leiterberg-WinzerInnen, das sind doch knapp 70 an der Zahl. Und ja, das ist eigentlich eine One-Man-Show, das ganze Ding. Das macht er im Endeffekt allein. Und er macht halt die ganze Organisation, Koordination unter die Winzer, macht Verkostungen, Veranstaltungen und so Sachen. Und natürlich ist ihm aber das Weinmachen selber abgegangen, logisch. Wenn man sich die Vita so durchhört, dann muss irgendwie was weitergehen. Und er ist dann mit dem Michael Nittenhaus zusammengekommen. Michael Nittenhaus ist aus Golz. Ja, noch nicht Nittenhaus ist halt erstens einmal in der Weinwelt ein Riesenname.
Es gibt ganz viele Nittenhäuser.
Genau. Und gerade in Golz gibt es unendlich viele. Und zwar kommt der aus dem Weingut von der Nelly und dem Matthias Nittenhaus. Und den hat er bei Wein und Co. kennengelernt übrigens. Da hat er nämlich einmal im Weihnachtsgeschäft gearbeitet. 2015, 2016 eine Saison. Ja. Also ganz lustig. Und der Michael Nittenhaus wollte auch immer schon was Eigenes machen. Und dann haben sie sich zusammen da und da ist 2020 das Weingut, ist eigentlich nicht, es ist Rauschnitt Weine daraus entstanden. Das ist eigentlich kein Weingut, sondern sie haben nur ein paar Weingärten. Sie wollten beide was in die Naturweinrichtung machen, also sind da vom Zugang schon mal sehr, sehr ähnlich und haben sich da sofort verstanden. Und sie haben in Breitenbrunn einen Syrah-Weingarten pachten können.
Oh.
Und ein bisschen später sind dann noch 3 Weingärten dazugekommen in Breitenbrunn, beziehungsweise einer ist im Nachbarort in Purbach drüben, und zwar Grüner Veltliner, Weißburgunder und Blaufränkisch. Und nachdem das alles irgendwie so ein bisschen kurzfristig war, haben sie gesagt, ja, sie wollen jetzt nicht einmal mit dem Syrah einfach rausgehen, wo sie schon was gemacht haben, und dann kommen irgendwie im nächsten Jahr dann 3 Sachen dazu und so, sondern sie wollen das einmal setteln lassen, dann mit einer Linie rausgehen. Haben aber mit dem Syrah schon mal was ausprobiert, und den gibt es auch schon, nämlich unter dem Namen Franz bei der Wine Rebellion. Vielleicht hast du den schon mal gesehen mit dem...
Puh, ich glaube nicht, ne?
Egal, ist auf jeden Fall jetzt als Kollaboration mit der Wine Rebellion unter dem Namen The Rebels and the Havaras rausgekommen. Und da auch nochmal ein ganz kurzer Exkurs zum Thema, warum jetzt der Rebels, ist klar, ja, Wine Rebellion, aber warum Havaras? Und zwar wollten der Michael Nittenhaus und der Matthias Rauscher das Projekt ursprünglich die Havara nennen. Und sie haben auf Instagram schon alles gehabt und so und haben das halt schon alles so aufgebaut und haben das auch im Freundeskreis so erzählt. Und dann haben sie eine Nachricht gekriegt von einer Likörmarke und die haben gesagt, Leute, wir haben Havara geschützt. Ja. Die Wort- und Bildmarke Havara haben wir geschützt. und haben halt gesagt, ja, tut uns leid, aber dann müsst ihr irgendwie was anderes machen. Also er ist sehr, sehr nett, also hätten wir auch anders angehen können. Und sie haben sich gedacht, okay, shit, jetzt müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Und Nittenhaus ist halt ein Name, den kannst du im Weinbereich vergessen. Ja. Da gibt es so viele, es ist eh schon jetzt so verwirrend. Haben sie gesagt, nein, können wir nicht noch mehr. Rauscher allein war natürlich witzig gewesen, weil Rausch und
passt schon gut.
Aber sie haben halt irgendwie gesagt, nein, sie möchten da beide vertreten sein. Und dann haben sie kurz auf Nittrausch eigentlich gedacht.
Nittrausch.
Gedacht, sie machen Nittrausch, weil kein Rausch. Und dann sind sie irgendwie auf Rauschnitt gekommen. Und das hat ihnen dann doch besser passt, weil Rauschnitt, also ein rauer Schnitt, weil sie sind beide noch ein bisschen roh und ungeschliffen quasi. Und plus gleichzeitig Naturwein. Hat eine Kombination, genau, auf Naturwein plus die Kombination aus ihrem Namen, ja, wunderbar, passt perfekt. Und ja, sie machen das jetzt quasi als Side-Project. Jeder hat daneben einen Brotshop eben quasi. Ja, sie haben auch schon einen blaufränkisch Petnat auf dem Markt mit dem Namen Seebrünzler. Ah, wunderschöner Name auch, ja. Den gibt es zum Beispiel bei Winehouse Austria schon.
Ah.
Und er hat mir jetzt halt die Rotweine von anderen Weingärten, also Syrah und Blaufränkisch, werden es dann wahrscheinlich im Frühjahr füllen. Die kommen dann wahrscheinlich im Herbst am Markt. Weil die haben einfach diese zwei Jahre Zeit quasi, seit sie begonnen haben, haben die einfach ein bisschen gebraucht. Und es ist auch gut, so sagt er. Und die Weißweine sind jetzt schon auf die Flasche gefüllt. Die werden etikettiert und kommen dann auch bald am Markt. Die kriegen ein bisschen eine Flaschenreife. Also er hat auch gesagt, wahrscheinlich Frühjahr, vielleicht irgendwann Mitte des Jahres, wenn es da rausgingen. Und ja, ich wollte natürlich wissen, wie schaut's in der Zukunft aus, wie geht das weiter? Also ja. Macht ihr daraus jetzt ein riesen Weingut oder was ist die Idee? Und er hat gesagt, ja, grundsätzlich ist jetzt halt so, dass für sie gerade ganz leibend ist, weil sie kennen alles im Keller von Michael Nitten aus seinen Eltern, beziehungsweise dem sein Bruder übernimmt gerade, bei denen können sie da eigentlich mitarbeiten und andere Sachen mitmachen. Das ist aber ein bisschen ungut auch, weil sie halt dann irgendwie dann die Zeit brauchen, sie wollen ihnen nicht auf die Nerven gehen. Deswegen ist die nächste Investition einfach einmal eine kleine Korbpresse, damit sie einmal selber pressen können. Auch in nächster Zeit vielleicht einmal dann einen Keller. Eben damit sie was Eigenes haben und sie arbeiten biologisch bzw. biodynamisch. Zertifizieren macht jetzt noch keinen Sinn,
ja.
Aber das wird dann auch einer der nächsten Schritte sein, weil das ist für sie eigentlich selbstverständlich. Und ja, größer werden, das habe ich auch ganz spannend gefunden. Sie haben ja gesagt, ja, grundsätzlich gangert es, weil wenn sie in die Weingärten unterwegs sind, stehen halt mit dem Wiener Kennzeichen dann dort quasi mit dem Auto, dann kommen immer die alten Bauern vorbei und sagen, ah, braucht ihr da ein paar Weingärten oder wie schaut das aus? Können wir euch was verkaufen?
Wirklich?
Also, das wird schon funktionieren. Wow. Also, die haben schon Interesse dran, weil da gibt es öfters wirklich welche, wo eben die Jungen nicht weitermachen.
Ja.
Und die wollen das schon irgendwie anbringen. Und sie sagen aber, sie wissen nicht, sie wollen eigentlich insgesamt zu einem Garagenweingut bleiben. Mhm. Auch aus einem ganz pragmatischen Grund, nämlich sie haben ja gesagt, naja, wenn wir das jetzt da wirklich so machen, dass wir da zwei Familien davor ernähren, dann muss das halt wirklich riesig werden und das geht sich mit unseren Grundsätzen so nicht wirklich aus. Das schwierig. Wird schwierig. Ja. Und das war halt einfach, also vielleicht einmal irgendwann, aber eigentlich eher so als nebenbei Weingut. Das macht einer Spaß, da steckt extrem viel Herzblut drinnen, da wird noch wahnsinnig viel kommen, glaube ich. Aber die Idee ist jetzt nicht, dass man das unbedingt so aufsetzen muss, dass man davon leben kann. Ja. Sondern sie sagen einfach, ja, das taugt einer eh, was sie beide jetzt gerade nebenbei machen. Weil der Michael Nittenhaus im elterlichen Weingut oder im Weingut von seinem Bruder dann da quasi einfach viel mitarbeiten und da einfach ein zweites Standbein hat und der eben mit dem Verein Leiterberg halt einfach eine gute Auslastung eigentlich hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und da sagt er halt, ja, das ist eigentlich eh perfekt und so wollen sie halt weitermachen. Also einfach mit Rauschnittweine weitermachen, spannende Weine rauszubringen, geile Weine rauszubringen.
Ja.
Weil man denkt, diese Vita, was da alles schon passiert ist, was der alles
Wahnsinn.
Schon gesehen hat.
Wahnsinn!
Es ist so geil.
Irre!
Also verfolgt den Jungen, weil ganz ehrlich, wenn du das alles gesehen hast, da werden, und wenn ich das da in der,
ja,
genau. im Mund
wenn
und in der
Nase das allererste
ist. Ja, wenn das das erste ist, deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte unbedingt den Herz sagen, weil ich finde, erstens ist so absurd die Geschichte dazu, nämlich, dass es ganz was anderes die Idee war und das halt rausgekommen ist. Voll witzig. Und gleichzeitig, du kannst halt einfach nie im Leben blind sagen, was zur Hölle ist das?
Nein, keine Chance. Super coole Story.
Voll.
Das absolut gedacht, cool.
Das muss ich da einfach sagen. Gleichzeitig, ich meine, ein Vorarlberger, der nach Wien kommt, der jetzt im Burgenland Wein macht, also Saugeil.
Absoluter Wahnsinn.
Finde ich halt einfach nur leibend, die ganze Story.
Cool. Und ich finde es auch cool, dass sie sagen, sie wollen jetzt einmal nicht wachsen, weil sie da einfach dann alle Freiheit haben, die sie brauchen. Und wirklich genau die Weine zu machen, ohne jetzt den großen Druck, so viel produzieren zu müssen, exakt, was tatsächlich davon überleben müssen. Das heißt, sie können wirklich genau das tun, was sie
ja,
wollen.
Sie haben jetzt echt einmal cool Spülwiesen, glaube ich. Ja. Und auch ja, mit dem, dass du sagst, ja passt, du hast halt einen Weingarten Syrah, du hast einen Weingarten Grünen Veltliner, du hast einen Weißburgunder Stein, du hast einen Blaufränkisch Stein, du hast da wirklich ein ganz gutes Portfolio, wo du ja mal was machen kannst. Du hast Rot- und Weißwein, kannst in die verschiedensten Richtungen gehen, voll, kannst dann auch noch Experimente machen, kannst eben lustige Rosés machen, alles.
Ich bin schon sehr gespannt auf den Syrah. Weißt du, was das wird, ob das ein richtiger Rotwein wird oder ob es da auch irgendeine Version basteln?
I don't know. Da weiß ich wirklich noch gar nichts. Da habe ich mir jetzt nur mal angehört, in die Richtung geht es weiter quasi, mhm, das sind die Projekte, aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen warten, bis das rauskommt. Aber eins weiß ich schon, nämlich sobald das da ist, will man das alles einmal kaufen, ja, weil das möchte ich unbedingt sehen. Ich finde das einfach grundsätzlich so ein sympathischer Kerl, mhm, muss man auch unterstützen, finde ich, weil die Buben machen lustige Sachen, die haben auch gar nicht dabei und machen das gut, das muss man sich auch mal schauen. Aber das wird auch geil, ganz egal, in welche Richtung sicher das geht, das wird leibend. Also ja, super spannend.
Ja, danke lieber Michi fürs Mitnehmen. Super, super cool. Passt, möchtest du noch was hinzufügen oder bist du für heute mit der Story fertig?
Nein, ich glaube, für heute bin ich fertig. Die Weine gibt es, wie gesagt, beim Edelschimmel oder bei Wine Rebellion.
Genau. Noch.
Trial Number 1 und Number 2 jeweils in kleinen Mengen halt noch, was halt noch da ist. Und Wine aus Austria hat eben dann die ganzen neuen Sachen. Ich glaube, da kommen dann auch die Neuen dazu. Jetzt haben die gerade den Petnat eben, der am Markt ist. Und eben sonst Wine Rebellion, den Franz einmal ausprobieren, den Syrah, der in Kooperation entstanden ist. Den habe ich mir auch noch nicht angeschaut, also mhm, bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Aber ich glaube, den muss man sich auch mal sichern.
Ja, super. Dann sagen wir danke fürs Zuhören. Yes. Wir freuen uns immer über Bewertungen auf Apple Podcasts oder Follows auf Spotify und Apple Podcasts.
Übrigens, auf Spotify kann man jetzt mittlerweile auch bewerten, habe ich gehört.
Wirklich? Ja. Also, habe ich noch gar nicht gesehen.
Anscheinend ein ganz neues Feature. Ich weiß nicht, ob das schon überall ausgerollt ist. Ich habe jetzt selber auch noch nicht geschaut, ob es bei uns schon geht. Aber grundsätzlich sollte es gehen. Und zwecks Feedback und Weinvorschläge auch da nochmal ein Dankeschön, weil im Moment kommen da immer mehr Sachen herein. Und
voll, das freut mich extrem. Es ist super, super cool.
Das ist richtig schön. Also das ist halt für uns einfach so eine Bestätigung. Können wir euch gar nicht sagen, wie sehr wir euch dafür danken.
Ja, voll, es freut uns extrem. Genau, also dann bewertet uns auch auf Spotify, werden wir das auch nachher gleich mal anschauen müssen. Auf unserer Website weinfuerwein.at könnt ihr jederzeit vorbeischauen, da findet ihr immer Episodenzusammenfassungen, Infos, wo ihr die Weine bekommt. Natürlich auch in den Shownotes immer. Auf Instagram sind wir vertreten unter @weinfuerwein mit UE, privat sind wir dort auch, unter Katie in Vienna, beziehungsweise der Michi ist dort unter @proegel mit UE. Wir freuen uns immer über Feedback, wir freuen uns immer über eure Weintipps. Wie der Michi gerade gesagt hat, es ist super, super, super cool, wenn wir Feedback von euch bekommen. Und der Michi hat auch bald wieder einen Wein, den ich tatsächlich als Vorschlag bekommen habe, im Glas. Oho. Also Michi, freu dich darauf.
Na, ich bin gespannt.
Ihr könnt uns gerne neue Vorschläge oder Feedback schicken per E-Mail an entweder katie@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Jeweils nur an eine oder einen von uns. Zwar ansonsten wissen wir ja, was da kommt. Deswegen bitte, bitte immer aufteilen. Ja, und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, baba.